Digital Banking News, ein Format von Plaudertaschen.
Mit euren beiden Hosts
Polly Popova und Klaas Wese.
Herzlich willkommen zu den Digital Banking News im November. Polly, hi, schön, dass du da bist.
Hi, Klaas.
Hi. Wir haben Nachrichten ausgewählt, die für Regionalbanken wichtig sind im Zuge der Digitalisierung. Da steigen wir gleich ein. Bevor wir das tun, möchte ich einmal noch unserem Partner Pluscard Danke sagen für die Unterstützung. Und heute ist das allererste Mal jemand von Pluscard mit in unserem Podcast dabei. Der Timo kommt gleich dazu. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich mich genauso. Und worauf ich mich auch freue, Klaas, ich habe bei LinkedIn etwas entdeckt. Und zwar, da geht es um den Finnletter. Es geht nämlich weiter. Kannst du ein paar Worte nur kurz dazu richten und vielleicht auch, wie das mit unserem Podcast hier zusammenhängt?
Ja, klar, gerne. Genau. Also der Finnletter kommt wieder. Hätte ich selber nicht gedacht. Wir haben ja mit dem Finnletter viele Jahre lang die Fintech-Nachrichten der Woche zusammengefasst und das als E-Mail-Newsletter am Freitag verschickt und haben das am Ende über Anzeigen finanziert und das Geschäftsmodell ist uns so ein bisschen weggebrochen im letzten Jahr schon. Und einfach so im Rahmen der allgemeinen gesamtwirtschaftlichen Situation, das ist ja mittlerweile eine Rezession geworden. Und deswegen mussten wir den Finnletter einstellen im Frühsommer. Und genauso wie die Fintech Week, das hatten wir auch schon mal besprochen hier im Podcast. Und eigentlich haben wir gar nicht damit gerechnet, dass das irgendwie weitergehen kann. Aber als wir das Ende bekannt gegeben haben, haben sich dann doch einige gemeldet bei uns und gesagt, das ist eigentlich sehr schade um den Finnletter. Können wir den nicht irgendwie retten? Und da haben wir jetzt tatsächlich eine Lösung gefunden. Der Finnletter kommt also wieder und zwar nicht herausgegeben von uns, aus unserem Verlag oder unserem kleinen digitalen Fachverlag, unserer GmbH, sondern herausgegeben von Digital Scouting. Das heißt, dass der Finnletter monatlich erscheinen wird ab nächsten Jahr.
Da kann man sich auch zum Anmelden.
Dazu kann man sich schon anmelden, genau. Und was wir abdecken werden, ist die Bereiche Digital Banking, Digital Insurance und auch Finanzmarketing und so ein paar Tech- und Trendthemen. Wird weiterhin ein E-Mail-Newsletter sein, anders als dieser Podcast, aber nicht mit dem Fokus auf Regionalbanken, sondern der richtet sich an alle in der Finanzbranche, die sich mit Digitalisierung, Innovation in Banken und Versicherungen beschäftigen.
Da freuen wir uns. Und das freut mich vor allem für dich und für euch, weil viele, wie du schon gesagt hast, waren traurig. Das hat euch erreicht, Gott sei Dank. Das ist ja immer schön, weil so wie auch bei diesem Podcast, man weiß ja nie, wer einem wirklich zuhört. Und dann, wenn es abgeschaltet wird, vielleicht, auf einmal meinen die Menschen. Also wenn so lang es läuft, hört man nichts. Und wenn es dann nicht läuft, dann hört man es. Aber das ist
ja in der Tat
meistens im Leben.
Ja.
Super, wollen wir starten, Klaas?
Ja, bitte.
Wenn ich mir mal angucke, sind wir diesmal sehr blau unterwegs, aber die Sparkassenfinanzgruppe hat sich ja auf dem FI-Forum getroffen im November und da war mein LinkedIn-Feed auf jeden Fall sehr voll.
Ja,
aber
auch.
Heute haben wir drei Nachrichten aus dem anderen Lager mal mitgebracht. Ich starte mal mit der DZ Bank, die eine Digitalverwahrplattform startet. Also sie etabliert eine neue Plattform für die Abwicklung und Verwahrung digitaler Finanzinstrumente für ihre Kunden. Und das Angebot richtet sich vor allem an institutionelle Kunden und um eben Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte anzubieten. Und im Prinzip ist es halt oder bedeutet es, dass man das Kapitalmarktgeschäft auf eine neue Infrastruktur hebt und zwar auf die sogenannte Distributed Ledger Technologie. Wenn wir genug Zeit hätten, würde ich nochmal drauf eingehen, was das ist. Aber ich glaube, das einfach am einfachsten erklärt oder am besten dargelegt ist zum Beispiel Blockchain, die wohl bekannteste DLT, vor allem weil der Bitcoin darauf basiert. Und im Prinzip geht es nur darum, dass man einen Verifikationsprozess in dieser Technologie hat, der durch das Netzwerk gegeben ist und so es entsprechend dezentralisiert wird und Intermediäre obsolet werden. So, was macht die DZ-Bank damit? Beziehungsweise möchte sie da ihren Kunden anbieten, entsprechend zunächst Kryptowertpapiere in die Verwahrung zu nehmen Und künftig soll auch institutionellen Kunden die Investition in Kryptowährung wie Bitcoin ermöglicht werden. Und dazu hat die DZ Bank im Juni auch die Kryptoverwahrlizenz bei der BaFin beantragt, wie ich glaube, so ziemlich fast alle Banken inzwischen. Die Beantragung, genau, ich glaube, die Commerzbank hat sie jetzt bekommen. Genau, also auf dem Pfad sind auf jeden Fall alle Banken. Und parallel dazu, auch vielleicht noch ganz interessant, arbeitet die DZ Bank mit der Börse Stuttgart zusammen an einem Angebot für Privatkunden, um in Kryptowährungen zu investieren. Und das finde ich ganz interessant, weil die Börse Stuttgart hat Bison, selbst eine App, die eben den Handel in Kryptowährungen ermöglicht. Aber ich glaube, es gibt auch einzelne Institute, die mit der Börse Stuttgart, auch eine Sparkasse Ostalb, glaube ich, die zum Beispiel auch mit der Börse Stuttgart zusammenarbeitet. Also ist was, also was Standardmäßiges inzwischen natürlich bei deren Expertise. So, Klaas, was sagst du dazu? Ich meine, wir hatten in der Pilotfolge, als es um Stablecoins ging, mir schon mal dazu gesprochen.
Ja, also meine Frage wäre jetzt, Polly, ist der Kryptowinter jetzt vorbei? Also der Bitcoin-Kurs ist, glaube ich, irgendwie wieder bei 38.000. Es wurde ja auch im Kryptowinter irgendwie weiter an Kryptolösungen gearbeitet. Und das hier ist ja nun auch quasi eine Schnittstelle zwischen der Kryptowelt und der Fiat-Währungswelt, wenn man das mal so bezeichnen darf.
Wir könnten, also ich wäre hier draußen in Berlin, liegt der Schnee. Also hier ist der Winter eingekehrt, aber vielleicht ist der Kryptowinter tatsächlich vorbei. Aber ich würde gerne das betonen, was ich in der Pilotfolge schon gesagt habe zu dem Thema. Und zwar, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist anfangen, die Infrastruktur vorzubereiten. Weil das dauert immer so lange, ja, so eine Infrastruktur. Und wenn die Infrastruktur erstmal steht, kannst du Anwendungsfälle dann darauf basierend machen. Das ist ja immer so in Krisenzeiten am besten zurücknehmen und zu Hause den Keller aufräumen, damit man dann besser nach draußen gehen kann. So sehe ich das. Ob der Kryptowinter wirklich vorbei ist, aber die Zeichen zeigen in diese Richtung, oder?
Ja, mal schauen.
Passend dazu ist es nämlich nicht nur so, dass die DZ Bank sich Gedanken macht, was sie für institutionelle Kunden zur Verfügung stellen, sondern auch einzelne Institute machen sich auch auf den Weg, und zwar die VR Bank Bayern Mitte. Die nämlich investiert als größter Investor in einer 2,1 Millionen Euro Runde in ein österreichisches Bitcoin-Startup oder eine Bitcoin-Plattform namens 21 Bitcoin oder 21 Bitcoin. Ich glaube, 21 Bitcoin ist schon attraktiver vom Namen her, wo Privatkunden entsprechend in Bitcoin investieren können, also kaufen und verkaufen. Das ist also ein Konkurrent zum Beispiel zu dem Bison von der Börse Stuttgart, von dem wir erzählt haben. Was sind Besonderheiten an dieser Plattform? Man kann Sparpläne ab 15 Euro anlegen, und im Vergleich zu anderen Plattformen wie Bitpanda oder Bison ist es anscheinend recht günstig mit 0,79% pro Sparplan. Ich habe mir das Statement mal durchgelesen. Das ist wie jedes Investment-Statement. Die VR Bank Mitte findet das Team super toll, zukunftsgerichtete Technologie. Und dann habe ich so ein bisschen journalistische Investigativarbeit zum ersten Mal betrieben. Bin so durch die Seiten gegangen und habe gesehen, die VR Bank war tatsächlich die erste, die wirklich auch Bitcoin ihren Privatkunden angeboten hat. Und zwar hat sie eine Bitcoin Go App und eine Bitcoin Go Card fürs Kaufen und Verwahren von Bitcoins. Das heißt also, die haben dort schon die Grundlage gelegt, und das passt entsprechend zu der Strategie, jetzt sich nochmal zukunftsfähigere Technologie vielleicht dazu zu holen. Ich bin leicht irritiert auf diesen absoluten Fokus auf den Bitcoin. Also es geht wirklich nur um Bitcoin. Die bieten keine anderen Kryptowährungen an. Zum Beispiel jetzt Bitpanda bietet 200 Kryptowährungen an und Bison 17. Das heißt, das ist etwas, wo ich sage, okay, man setzt auf das eine Pferd. Natürlich ist es die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung, aber dennoch. Und dann wäre natürlich die Frage interessant, was wollen Sie damit machen? Wollen Sie Ihre Kunden dann in diese Richtung lotsen, auf die 21 Bitcoin-Plattform irgendwann und dann Ihre eigene Lösung langsam abmoderieren? Was passiert, wenn die DZ-Bank mit der Börse Stuttgart etwas für die komplette genossenschaftliche Gruppe anbietet? Das sind entsprechend immer diese diese Fragen. Was denkst du, warum nur Bitcoin? Würdest du nur auf Bitcoin setzen oder würdest du spreaden?
Also als Anleger würde ich natürlich spreaden, irgendwie so Portfoliotheorie, ganz klar. Auf der anderen Seite irgendwie, ich lege ja gar nicht in Kryptowährung an, weil ich das auch gar nicht für eine Anlageform halte, sondern für eine Spekulationsform. Irgendwie so die Zahlungsfunktionalität, die brauche ich nicht irgendwie. Ich lebe ja hier in einem funktionierenden Bezahlungs- und Geldsystem, da brauche ich keine Kryptowährung für, das ist irgendwie viel zu teuer. Und ich habe auch schon mal meinen Zugangscode verloren, irgendwie insofern habe ich da auch meine Lektion gelernt, dass das nicht unbedingt was für mich ist. Als Anbieter, ja klar, irgendwie so Bitcoin ist so das Einstiegstor, so das bekannteste, irgendwie damit kann man sozusagen Menschen abholen, die sich damit mal beschäftigen wollen. So die Profis irgendwie, die wollen natürlich irgendwie alles so traden können und die wird man damit sicherlich nicht abholen, aber das ist sicherlich auch gar nicht diese Zielgruppe.
Natürlich ja. Nicht, sondern wahrscheinlich nur den Privatkunden sozusagen den Zugang erstmal dazu zu gewähren.
Ja, und da steckt natürlich auch eine politische Diskussion hinter, ohne dass ich sie kenne, kann ich mir natürlich mir nur vorstellen, dass es in der genossenschaftlichen Gruppe auch diese Diskussionen gibt, irgendwie soll man Menschen einen Zugang dazu gewähren, weil sie das nutzen wollen? Da gibt es ja so ein paar Use Cases, wo das durchaus sinnvoll ist, oder muss man die Menschen auch davor beschützen, weil das eben hochspekulativ ist und weil da sehr viel, das hat ja diesen Kryptowinter auch ausgelöst, weil da sehr viel Hoffnung reingeflossen ist und sehr viel spekuliert wurde, mit am Ende ja einem sehr, sehr hohen Risiko, was, glaube ich, den Menschen nicht immer bewusst gewesen sein mag.
Ja, absolut. Ja. Aber dennoch finde ich es auch beachtenswert, dass wieder hier eine VR-Bank nach vorne geht und etwas konzipiert und dann mal so ein bisschen ausbricht und auch zeigt, dass es anders geht. Gleichwohl ist dann natürlich bei der strategischen Einordnung des gesamtheitlichen Konzeptes für die Volks- und Raiffeisenbanken, wir kennen das dann, nochmal interessant sein wird. Aber auch mal ein schönes Beispiel gleichwohl, die Fragestellung bleiben. Was hast du mitgebracht noch?
Ich habe noch mitgebracht, ja, bleiben vielleicht beim Thema Winter, aber nicht beim Thema Krypto, das Fintech-Startup White Trade, ich hoffe, das spricht man überhaupt so aus, da bin ich mir nicht so ganz sicher, stellt den Betrieb ein. Das hat insofern Relevanz für Regionalbanken, weil es tatsächlich mittlerweile zur Berliner Volksbank gehört, zu 100%. Und das geht so ein bisschen einher mit Problemen, die es bei Myos gibt. Und das sind beide Startups, die Handelsfinanzierung machen. Und das finde ich insofern einmal spannend, weil natürlich so die Frage steht, warum steckt gerade dieses Segment so in der Krise? Da wird angegeben, das hat was mit dem sich verändernden Zinsniveau zu tun. Also für Kunden wird es deutlich teurer, da eine Warenvorfinanzierung zu bekommen oder vielleicht eine Rechnung früher bezahlt zu bekommen. Ich finde das aber auch gerade bei diesen beiden Startups nochmal wichtig einzuordnen, dass die natürlich auch vor ein paar Jahren gestartet sind, in gewisser Weise als Alternative auch zu Finanzdienstleistungen bei den großen Big Techs. Also Amazon selber macht das ja auch. Also die finanzieren ja auch ihren Händlern was vor. Und Amazon verfügt natürlich über wesentlich spannender, interessantere, relevantere Daten als von ihren Händlern, denen man da mit Finanzdienstleistungen über die Straße helfen kann, als das vielleicht eine Bank tut, die dann hinterher den Jahresabschluss bekommt und da gar nicht nur über die Kontobewegung nicht so viele Daten hat wie halt so ein Tech-Giant. Und ich finde, diesen Konflikt muss man eben auch sehen, dass da eben Banken auch gesagt haben, da wollen wir uns nicht unbedingt die Butter vor Brot nehmen lassen. Da gucken wir mal, ob man da nicht irgendwie auch reingehen kann und ob wir da sozusagen diese Position, die wir haben, dass wir da nicht so viele Daten haben wie Amazon, das ausgleichen können. Und diese Wette scheint nicht aufgegangen zu sein. So, das ist dann, glaube ich, so in meinen, würde ich denken, auch erstmal ein Punktsieg für Amazon, für die Großen.
Ja, für mich ist es einfach das Thema, also ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, muss ich auch ehrlich sagen, wobei mir bei der Aufbau, so beim Durchlesen aufgefallen ist, dass das allererste Startup, meine allererste Bewerbung für ein Startup nach dem Masterstudium ging an genau so ein Unternehmen, witzigerweise. Das kam so ein bisschen hoch, damals hatte ich mich mit dem Thema nur ein bisschen befasst. Aber ich würde es mal so fassen, hier handelt es sich ja um das Thema Buy Now, Pay Later für institutionelle Kunden. Kann man das vereinfacht so sagen?
Ja, institutionell vielleicht nicht, aber für Gewerbekunden.
Ne? Für Gewerbekunden, ja. Genau. Ja. Also Buy Now, Pay Later für Gewerbekunden. Und mit den ganzen Ereignissen, Lieferengpässen, steigende Inflation etc. sind die Leute natürlich verhalten, genauso ja auch die Gewerblichen. Von daher, ein Buy Now Pay Later hat nachgelassen und entsprechend auch die Handelsvorfinanzierung. Von daher ist es vielleicht auch einfach so erklärt. Aber wie gesagt, ich mag es ja nicht, mich zu Dingen zu äußern, wo ich mich nicht so gut auskenne. Von daher, das meine 3 Cents dazu.
Jawohl. Gut. Danke, Polly. Dann gehen wir über zu unserer Cover-Story. Und da beschäftigen wir uns diesen Monat mit künstlicher Intelligenz in der Finanzwirtschaft. Künstliche Intelligenz und Banking, da ist in diesem Monat viel passiert. Zum einen gab es natürlich die großen Nachrichten von OpenAI, zuerst der GPT-Store, also der App-Store für diese Lösung, der wahrscheinlich nochmal ziemlich viel verändern wird. Dann gab es fast dramatisch die Nachrichten um den CEOs Sam Altman, der vom Board geschasst wurde, zu Microsoft gehen wollte. Die Mitarbeiter wollten ihn nicht gehen lassen, wollten mitkommen. Am Ende sind sie alle da geblieben. Sam Altman ist wieder im Job und das Ganze wird wahrscheinlich irgendwie als eine Lektion von Corporate Governance in die Geschichte eingehen.
Macht man aber viel richtig, wenn 700 Mitarbeiter sich hinter einen stellen, oder?
Ja, ist auch sehr spannend. Wobei andere gesagt haben, dass das vielleicht auch nicht ganz so uneigennützig war, ja, weil natürlich. Die Mitarbeiter, die haben ja auch alle da irgendwie Anteile an der Firma und die sind natürlich dann irgendwie auch vielleicht ohne Sam Altman weniger wert als mit.
Aber ist ein Thema für wann anders.
Ist ein Thema für wann anders. Das Thema ist auf jeden Fall präsent gewesen. Ich glaube, es ist auch präsent gewesen auf sämtlichen Finanzkonferenzen, die jetzt in der Hochsaison stattgefunden haben in diesem Monat. Deswegen reden wir über künstliche Intelligenz. Und das machen wir dieses Mal zusammen mit Timo. Timo, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hi.
Hi, Timo. Hallo, vielen Dank. Ja.
Timo, magst du dich einmal kurz vorstellen, damit wir wissen das schon, aber unsere Hörerinnen auch wissen, wer du bist und was du machst?
Gerne, natürlich, ja. Ja, mein Name ist Timo Serbe. Ich bin Fachkoordinator für Betrugsprävention bei der Pluscard. Wir sind hauptsächlich Kreditkartenprozessor. Und ja, das Schöne bei uns ist halt gerade in der Betrugsprävention, dass wir uns ständig mit neuen Themen auseinandersetzen müssen in den letzten Jahren, vom Passwort zur Authentifizierungs-App oder von der physischen zur digitalen Karte. Und ja, dieses Jahr tatsächlich recht spannend, alles, was sich um KI dreht oder was es dort an neuen Entwicklungen gibt.
Mhm. Vielen Dank. Also das Thema Fraud ist natürlich so prädestiniert irgendwie für das Thema KI. Ich glaube, dass ihr das einsetzt in der Fraud Prevention oder in der Betrugsprävention und dann auch in der Betrugsaufklärung. So, da seid ihr wahrscheinlich irgendwie so eine der ersten Use Cases in der Bankenwelt, oder?
Genau, das ist jetzt auch keine Neuentwicklung in diesem Jahr. Eigentlich gibt es schon seit vielen Jahren zum Beispiel ja die üblichen Scoring-Systeme, die zum Teil auch von den Kartengesellschaften geführt und mit Daten gefüttert werden. Zum Teil gibt es natürlich viele private Anbieter, die sich, ja, die denken, sie hätten eine bessere Lösung vielleicht sogar entwickelt. Und natürlich setzen wir uns auch selbst damit auseinander, wie wir vielleicht KI für die Fraudprävention im Unternehmen selbst nutzen können.
Erlebt ihr das in der Praxis schon, dass auch die Betrüger künstliche Intelligenz einsetzen? Oder wird da immer noch irgendwie in sozusagen mit der Schrotflinte auf alle geschossen? Also ich kriege immer noch so wahnsinnig viele SMS, hier wäre deine Tochter und irgendwie, ich habe eine neue Nummer und kannst du mal, und meine Tochter ist 6, das stimmt alles überhaupt nicht, das weiß ich, das kann ich erkennen, aber das ist ja irgendwie offenbar, irgendwie, da kommt der gleiche Text alle 2-3 Tage. Besonders intelligent scheint mir das nicht, aber kannst du da aus der Praxis irgendwie berichten? Wird da schon künstliche Intelligenz von Betrügern eingesetzt?
Also in der Praxis nehme ich es noch nicht so wahr aktuell. Das geht vielleicht auch heute eher um einzelne Versuche, wo ja Betrüger versuchen, KI einzusetzen, aber das vielleicht noch nicht im größeren Maßstab passiert. Insofern sehen wir es noch nicht in irgendwelchen Zahlen, aber ja, man verfolgt natürlich auch Presse und Ähnliches, und dort gab es ja auch schon einige Berichte. Ja, du hattest jetzt gerade das Beispiel mit den WhatsApp-Nachrichten geschrieben, wo man dann, glaube ich, auch zum Teil den KI-Einsatz sieht, wenn die zum Beispiel ganz einfach auch Sprachen wechseln können und Ähnliches. Oder es gab natürlich auch schon die ersten Berichte über Deepfakes mit Schockanrufen, wo dann ja vermeintlich die Stimme des Kindes manipuliert wurde oder ja mit der Stimme des Kindes versucht wurde, einen Anruf zu tätigen. Das sind natürlich Dinge, die wir wahrnehmen, dass dort viel ausprobiert wird. Und ich bin tatsächlich mal gespannt. Ich denke, es ist eher eine Frage, wann das auch in größerem Maßstab genutzt werden kann und nicht ob überhaupt.
Ja. Jetzt seid ihr ja Kreditkartenprozessor, also seid ihr eher auf dem Backend unterwegs. Aber wenn wir uns künstliche Intelligenz mal auch bei der Aufklärung anschauen, wie könnte sowas aussehen? Ist es ein Erkennungsprogramm, das vorne am Frontend hängt und dann entsprechend den Kunden jedes Mal, wenn es was Komisches, was Auffälliges, möchte ich sagen, sieht, dann den Kunden warnt? Da gucke ich jetzt mal so ein bisschen Richtung vielleicht nicht Finanzcockpit, was Klaas natürlich auch sehr interessiert, aber eher so als Richtung Sicherheitsbot.
Das könnte sicherlich eine Anwendung sein, gerade dieser Large Language Models, dass eben, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das nutzt, um in kritischen Situationen nochmal weitere Infos vom Kunden abzufragen oder mit ihm an der Stelle zu kommunizieren. Das ist natürlich eine einfache Möglichkeit, mit dem man dann auch schnell auf spezifische Situationen die Kommunikation anpassen kann. Mhm. Ja, wie gesagt, ansonsten sind wir tatsächlich auch eher auf der Backend-Seite, wo es natürlich dann auch darum geht, Informationen oder größere Mengen an Informationen einfacher zu verarbeiten. Und da wird es auch immer mehr dahin gehen, denke ich, einfach zu erfassen, wie der Kunde sich vielleicht auch bei Kartenzahlung, bei Überweisung oder was auch immer verhält und ja, mit diesen Datenmengen eben nochmal besser umgehen zu können, als das vielleicht heute der Fall ist.
Das ist zum Beispiel, wenn ich dann auf einmal auffällige Transaktionen in Nigeria tätige. Ich möchte jetzt keinem Land zu nahe treten, ja, aber wenn ich irgendwo auffällige Transaktionen und es da Ausreißer gibt, zu sagen, Achtung, kann das so als ein Use Case?
Ja, das ist der ganz klassische Use Case, aber gerade auch in den Social Engineering Fällen, die heute oder in diesem Jahr natürlich auch sehr präsent waren, wissen wir ja auch oft, dass der Kunde gerade im Online-Banking aktiv ist oder irgendwelche Prozesse durchführt. Und da ist natürlich auch oft die Frage, wieso führt er etwas durch oder verhält er sich gerade anders, als er das vielleicht normalerweise, dass das normalerweise der Fall ist. Und da können, glaube ich, zukünftig immer mehr Daten erfasst werden. Es gibt auch immer mehr Trends in Richtung Behavioral Data. Und um damit sinnvoll umgehen zu können, denke ich, bietet KI einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten als die Standardmodelle oder die Standardherangehensweisen. Mhm.
Timo, du bist ja quasi Veteran des Wettrüstens, hast du ja gerade gesagt, ne? Irgendwie die Fraud Fighter gegen die Fraudster. Und glaubst du, dass sich dieses Wettrüsten fortsetzen wird? Also werden die Fraudster KI einsetzen und werdet ihr dann wieder KI einsetzen, um die Fraudster zu erkennen? Und gleich die Anschlussfrage dann ist von mir, du hast eben das Stichwort erklärbar benutzt, also das Explainable AI, das wird man wahrscheinlich sozusagen, wäre jetzt meine Einschätzung, wird man irgendwie mal vorschreiben, dass man eben so die Entscheidung einer KI, wenn sie eben von so offiziellen und wichtigen Stellen wie euch genutzt wird, dass man das auch nachvollziehen kann. Den Frauds, dann wird man das nicht vorschreiben können, dass ihre KI explainable sein muss. Wäre das vielleicht ein strategischer Nachteil?
Ja, dieses Wettrüsten sehe ich schon so auf uns ein wenig zukommen. Gerade als ChatGPT quasi gelauncht wurde oder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde, gab es ja schon schnell die ersten Berichte bezüglich Schüler und Studenten, die das für Aufsätze nutzen. Und schnell gab es dann auch die ersten AIs, die den Lehrkräften dann helfen sollten, solche künstlich generierten Aufsätze zu entdecken. Und so ähnlich, glaube ich, wird das dann vielleicht auch in Zukunft bei uns irgendwann aussehen, dass natürlich Betrüger AI nutzen, um vielleicht ja Reverse Engineering irgendwie zu betreiben, um versuchen, die Sicherheitsmaßnahmen der Bank zu durchleuchten oder da Schwachstellen zu finden. Und an anderer Stelle natürlich wir versuchen werden, solche gezielten Angriffe dann auch zu erkennen. Das ist wie immer bei der KI dann auch oftmals wahrscheinlich nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten möglich, dass man das entdeckt. Aber könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es sich in die Richtung entwickelt. Und ja, bezüglich Erklärbarkeit oder Explainable AI wird, glaube ich, dann ja tatsächlich von der Art der Regulierung abhängen. Prinzipiell bin ich da gar nicht mal so pessimistisch, dass das stark einschränken wird. Ich würde mir dann natürlich auch hoffen, dass man nicht die Nutzung der KI per se einschränkt, sondern tatsächlich nur Vorgaben macht bezüglich, welche Dokumentation muss es über die verwendeten Modelle vielleicht geben und ja, welche Stichworte, welche Daten müssen gelockt und dokumentiert sein in den einzelnen Fällen. Ja, aber letztlich sind das Prognosen in die Zukunft und wir wurden vielleicht in den letzten Jahren schon ein paar Mal von Regulierungen überrascht, wo wir uns vielleicht nicht dachten am Anfang, dass die Entwürfe, die geteilt wurden, zum Beispiel bei der PSD2, dann tatsächlich 1:1 so umgesetzt wurden. Und ja, müssen wir mal schauen, was die Gesetzgeber sich jetzt für KI da ausdenken.
Vielleicht eine letzte Frage von mir. Habt ihr da intern Humankapital aufgestockt? Schaut ihr euch auch Drittanbieter an? Wie geht ihr so ein bisschen vor, wenn wir jetzt hier Zuhörerinnen aus anderen Regionalbanken haben und die sich mit KI auch beschäftigen wollen? Wie seid ihr da so vorgegangen?
Ja, also wir merken schon, dass wir andere Leute zum Teil suchen für die Betrugsprävention. Wir da auch speziell Fähigkeiten in Richtung Data Science und sowas suchen, haben da jetzt auch schon erste Mitarbeiter, die sich ja das quasi von der Pike auf gelernt haben. Und das wird, glaube ich, immer wichtiger, mit den Daten umgehen zu können und gleichzeitig zu schauen, was lässt sich sinnvoll für eine KI nutzen, womit kann man die sinnvoll füttern, um eben bei uns in der Prävention dann zum Beispiel den Betrug sinnvoll aufzudecken. Und das ist, glaube ich, schon so ein Trend. Also Betrugsprävention ist natürlich kein Ausbildungsberuf. Insofern haben wir auch ja Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Und das trägt, glaube ich, auch viel dazu bei, dass das bei uns so gut funktioniert im Team und wir da entsprechend gute Ergebnisse haben. Aber perspektivisch, ja, sind natürlich solche Hintergründe, solche Studiengänge vielleicht prädestiniert auch, um ja sich mit den Transaktionen, mit den Karten bei uns auseinanderzusetzen.
Timo, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr cool.
Und wir freuen uns auf hoffentlich weitere Folgen mit dir.
Jetzt kommen wir zu den Digital Banking News für Regionalbanken. Da haben wir 4 mitgebracht, die Instant Payment und dann geht es gleich um Vicky, Rudy und Lissy. So, ich fange mal an mit den Instant Payments. Da gab es also im letzten Monat eine Entscheidung in der EU, dass Instant Payments kommen sollen. Banken werden also verpflichtet, Instant Payments anzubieten, also Zahlungen mit Instant Payment auszulösen, aber auch zu empfangen. Und das Ganze soll nicht mehr kosten dürfen als eine normale Standard-SEPA-Überweisung. Und das kommt schon relativ schnell im nächsten Jahr, also mit relativ sportlichen Übergangsfristen. Ob es dabei bleibt, das kann man vielleicht nochmal an anderer Stelle diskutieren, aber es kommt. Und das finde ich zum einen ganz, ganz wichtig, weil Instant Payments natürlich auch so ein bisschen gedacht sind als Antwort auf die großen Kreditkarten-Schemes, die ja vielleicht über monopolähnliche Marktstellungen verfügen. So wahrscheinlich eher so die Gedanken aus der EU dahinter, warum man das macht. Und Instant Payment gab es natürlich auch schon, gibt es auch schon, ist aber nicht verpflichtend und hat sich deswegen noch nicht so richtig durchgesetzt. Das wird sich jetzt ändern, wenn man das tatsächlich anbieten muss. Ich würde denken, Instant Payment ist eigentlich in einer digitalen Welt so der Standard. Also wenn man heute einen jungen Menschen erklärt, dass da noch Zahlungen irgendwie in Batches verarbeitet werden, dass es deswegen ein paar Arbeitstage braucht, irgendwie bis das Geld vom einen Konto abgebucht und auf dem nächsten gutgeschrieben wird, dann ist das, glaube ich, tatsächlich eine Technik, die man der Jugend schon mal gar nicht mehr erklären kann. Irgendwie, also da, wir leben ja dann eigentlich in einer Welt, wo das Thema Instant tatsächlich eine Rolle spielt, wo wir das erwarten. Dazu kommen wird das Thema Namecheck. So, das kommt dazu. Irgendwie, da hat man eine Lösung gefunden, wie das funktionieren kann. Also eine sekundenschnelle Überweisung und dass trotzdem die Absender überprüft werden können. Der Namecheck wird aber auch kommen für die Standard-SEPA-Überweisung. Unklar, wie das sein wird. Aber die Idee dahinter ist, dass wenn eine Verbraucherin, ein Verbraucher eine Überweisung machen möchte, dass eben tatsächlich ein Abgleich stattfindet, ob das Geld wirklich an Max Mustermann geht und ob Konto und so weiter zusammenpassen. Hm. Polly, was meinst du?
Ich bin ganz bei dir. Also ich glaube, Instant ist, was heißt die Zukunft? Also das ist, wo es hinlaufen soll. Alles ist ja Echtzeit. Ich meine, Wero sollte auch, setzt ja auch auf Instant, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und letztendlich ist es natürlich, wenn du es nicht schaffst, eine Infrastruktur in Europa, im europäischen Bankensystem zu etablieren, das Instant funktioniert, werden die PayPals, Apples, Googles dieser Welt entsprechend da reingehen, weil die einfach die Infrastruktur haben. Und ich bin da einfach ganz bei dir, ja. Mhm. Wollen wir weitergehen?
Ja, Vicky bitte.
Klaas, Vicky. Du bist verheiratet, aber hast vermutlich auch noch nie Tinder genutzt, oder?
Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nie, nein.
Ich werde mich outen, ich habe schon mal Tinder genutzt und die ganzen Apps und dieser Swiping-Mechanismus, also für alle, die es nicht kennen, nach rechts werden Karteikarten präsentiert von Menschen, die sich als Singles darlegen und man swipet nach rechts, wenn man diese Person gut findet und nach links, falls es einem nicht so gut gefällt. Und dieser Swiping-Mechanismus an sich ist sehr, ja, addictive, ja, das ist wie der TikTok-Algorithmus. Diesen Algorithmus und dieses Verhaltensmuster haben sich jetzt ein paar Gründer zunutze gemacht und haben eine Finanzapp Wiki gegründet. Und dabei wird statt diese potenziellen Kandidaten im Sinne eines Datingpools, werden jetzt unterschiedliche Karteikarten mit Aktien und Aktien sozusagen Kennzahlen dargelegt, damit die Endnutzer, das richtet sich natürlich an die Gen Z, das Thema Anlage und Aktien entsprechend näher zu legen, ja. Und wenn die Aktie dann, wenn man dann nach rechts swipet und die Aktien entsprechend gefällt, kommt sie in den Feed. Und im Hintergrund gibt es über 3500 Aktien und ETFs, die dort eingespielt werden. Und es gibt auch einen Feed. Und auf diesem Feed dann wiederum werden zu den vorgemerkten Aktien die neuesten Entwicklungen einfach, so wie wir hoffentlich, einfach wiedergegeben, ja, und zusammengefasst. Und was ich daran sehr schön finde, sind zwei Dinge. Einerseits, wir reden immer, alle Banken reden über junge Kunden und Gen Z. Und hier haben wir ein Beispiel, wie man Gen Z abholt par excellence, ja. Und mit Gamification entsprechend, weil dieses Swiping ist ja letztendlich gamified. Und das zweite ist, das Unternehmen selbst, das hört noch dazu, wie es diese Nachrichten zusammenfasst, ist natürlich mit künstlicher Intelligenz. Also die bedienen sich da dem ChatGPT-4 API, um entsprechend diese Neuigkeiten aufzubereiten. Von daher finde ich, das sind nochmal so zwei zusammenspielende, schöne zwei Use Cases. Einerseits, wie man KI machen kann, aber andererseits auch, wie man Endkunden, in dem Fall Gen Z, gut abholen kann. Würdest du das nutzen, Klaas, im Vergleich zum echten Tinder natürlich?
Nee, also ich habe halt in ETFs investiert, irgendwie so mit Sparplänen, irgendwie total plain, irgendwie, weil ich mich damit gar nicht mehr beschäftigen mag. Ich habe da, glaube ich, gar keine geistige Kapazität für.
Falsche Frage vielleicht. Würdest du deinen Kindern das mal nahelegen?
Ja, ich glaube schon, dass das ein schöner Weg ist, sich tatsächlich auch mal mit Aktien zu beschäftigen und diese Mechanismen, du hast ja gesagt, die kommen so ein bisschen aus den Social Media, das hat was mit Dopamin zu tun, was dann da ausgeschüttet wird und rechts, ja, und links und dann am Ende ja auch irgendwie steigende und fallende Kurse. Das finde ich schon wichtig, irgendwie auch in einer Lebensrealität irgendwie anzukommen mit Finanzdienstleistungen, wo das eben so ist. Ne? Also die Menschen leben eben auf Tinder, auf Insta, in ihren Kommunikations-Apps und da passiert alles irgendwie ganz, ganz schnell und ganz viel. Und das ist halt irgendwie, solche Menschen erreichst du nicht irgendwie mit einem Broker, wo man da irgendwie die Wertpapierkennnummer auf eine Serviette schreibt und sagt, kauf mir mal 12 Stück davon. Das geht natürlich nicht mehr. Auf der anderen Seite, ich bin auch der Meinung, dass aber auch Wertpapierhandel eben aber auch irgendwie so für Menschen, die eben anfällig sind für Glücksspiel und solche Dinge, eben auch gefährlich sein kann. Mhm. So, und irgendwie, da gehört natürlich dann, das sind nicht alle und das ist wahrscheinlich irgendwie ein kleiner Teil, aber auch da muss man natürlich irgendwie dann tatsächlich mal Wege finden und Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, Wiki muss verboten werden oder so, das im Gegenteil. Aber da müssen, weil Menschen eben auch unterschiedlich auf diese Dopaminquellen reagieren, braucht man da, glaube ich, auch unterschiedliche Lösungen für.
Ja, vielleicht.
Also auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie das angenommen wird, irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren. Ich bin auf jeden Fall Follower und habe das auf dem Radar.
Sorry, vielleicht letzte Anmerkung dazu nur, die selber machen nicht das Investment. Sie sind wirklich nur die Informationsquelle. Und um auf das nächste zu überführen, sie sind als Forschungsprojekt an der Uni gestartet, so wie auch das nächste. Wir gehen nämlich von Vicky rüber zu Rudi.
In der Tat, ja. Rudi ist offenbar auch entstanden. Und zwei Gründern, die sich an der Uni mit Blockchain beschäftigt haben. Rudi ist der erste Crypto-Robo-Advisor und bietet Verbrauchern die Möglichkeit zu investieren. Über diesen Robo-Advisor zu investieren in zwei verschiedenen Paketen. In Kryptowährungen. Eins mit einem geringen Risikoprofil und eins ein bisschen risikoreicher. Das ist dann auch wieder ähnlich, wie wir das eben gerade hatten. Eine Brücke zwischen der Fiat-Welt und der Krypto-Welt. Jetzt auch sehr, sehr einfach gemacht mit einer App. Irgendwie, man kann da schon mal seinen Zugangsschlüssel nicht verlieren. Das ist ja schon mal was für mich. Also sozusagen da die Brücke zu bauen, die waren Krypto-Enthusiasten werden wahrscheinlich genau das kritisieren, dass die Unabhängigkeit von und Vorteile von Krypto da gar nicht genutzt werden, wenn man das eben mit klassischen Finanzprodukten aus der etablierten Welt koppelt. Auf jeden Fall mal was Neues und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Was sagst du dazu, Polly?
Ja, also ich bin bei Krypto bin ich auch immer hin und her, ja. Und dann, wenn man sich hier vorbereitet, denkt man sich so, ich muss mir eine Meinung bilden. Und bei dem Thema fällt es mir einfach schwer, ja. Also es ist irgendwie, wer daran teilnehmen möchte, kann einen Betrag sozusagen investieren und mal gucken, wie sich das entwickelt, weil wer weiß schon, also wer kann das selbst am besten spreaden. Aber es ist so, da habe ich irgendwie keine Meinung zu, da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen.
Ja. Das darfst du doch auch.
Ist es in Ordnung?
Ja.
Also ich sag, warum denn eigentlich nicht? Weil man sollte mit allem mal rumexperimentieren und gucken, was bei den Kunden ankommt. Ja. Mhm. Und wenn die Kunden das gut finden, dann wird Rudi erfolgreich sein, sofern es auch andere Dinge richtig macht. Und wenn nicht, dann wird sich das ja zeigen. Der Markt straft einen ja immer.
Gnadenlos ab. Genau. Bleiben wir doch mal beim Thema Markt. Genau. Ja.
Und zwar Neosphere, die Innovationseinheit der Commerzbank, hat nämlich seine erste Ausgründung bekannt gegeben, und zwar mit Lissy. Lissy bietet eine Softwareplattform, über die Unternehmen verifizierbare Nachweise ausstellen können und diese entsprechend dann mit vertrauenswürdigen Identitätswallets kommunizieren können. Was heißt das alles? Die Europäische Union beschäftigt sich im Prinzip damit, wie man digitale Identitäten einführen kann. Was heißt das? Dass wir irgendwann zukünftig alle unsere Brieftasche digitalisieren und entsprechend zum Beispiel mit unserem Personalausweis oder unserem Führerschein, der digital verifiziert ist und auch von den Behörden dort so hinterlegt wurde, entsprechende Sachen machen können, wie zum Beispiel Stromverträge abschließen, Konten eröffnen etc. Und dafür müssen natürlich Unternehmen mit diesen Identitätswallets kommunizieren können und genau darauf spezialisiert sich Lissy. Diese entsprechend sind jetzt ausgegründet, also sie haben eine eigene rechtliche Einheit gegründet und werden sich jetzt entsprechend darauf weiter fokussieren. Für Banken ist es insofern relevant, dass es natürlich den Use Case der Kontoeröffnung oder weiterer Finanzprodukte, Baufinanzierung kann ja auch dazu gehören irgendwann, ermöglicht. Und meines Wissens beschäftigen sich alle Banken mit dem Thema digitale Identitäten, zumal es auch ein Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz diesbezüglich gibt. Wir hatten, Klaas, das letzte Mal, als es um die Push-Dann ging, das Thema alles auf einem Gerät, nicht nur Push-Dann, Kreditkarten. Ich meine, wir haben jetzt unsere Kreditkarten digitalisiert und die Bordkarten zukünftig kommen da auch. Meinst du, die Bilder deiner Kinder kommen da auch rein, wie in der Brieftasche?
Ja, das denke ich wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Also meine Kinder sind ja auf dem Startbildschirm von meinem Telefon und da ist meine Wallet irgendwie. Ja, da sind die natürlich auch. Ist natürlich ein lustiges Gimmick, wenn man da irgendwie auch nochmal selber so Karten reinbasteln kann mit Fotos von Menschen, die man lieb hat. Kann ja kommen. Aber ganz ehrlich, also ich finde das Thema Identity finde ich halt wahnsinnig wichtig, weil der Personalausweis, das ist ja irgendwie, das ist ja das, was wir so groß geworden sind als Identitätsnachweis, der funktioniert im digitalen Raum halt irgendwie ganz schön schlecht. Und da gibt es irgendwie Lösungen, die haben sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Und irgendwie, ich musste letztens schon wieder mal so ein Video-Ident-Verfahren machen. Irgendwie, das ist ja wirklich die Pest. Und ja, vor allem, wenn es nicht nötig ist. Weil ich denke, mein Personalausweis hat doch da auch schon so einen Chip. Warum kann ich den jetzt hier nicht nutzen? Und da entsteht natürlich eine ganze Infrastrukturszene. Und ich würde das auch noch mal so einordnen, dass man eben diese Identity-Lösungen eben auch nicht den großen Tech-Giganten überlassen will, sondern eben, wo es zwar ein paar staatliche Vorgaben gibt, aber eben auch viele private Anbieter, Lissy ist jetzt einer davon, die dann für so ein funktionierendes Ökosystem sorgen. Also sozusagen die Rationale dahinter verstehe ich sehr gut, warum eine Bank sich irgendwie mit dem Thema Identity beschäftigt, warum da Startups gegründet werden. Und ich verstehe auch, warum die ausgegründet werden, weil die müssen natürlich irgendwie erfolgreich sein und wir werden am Ende ja nicht alle ein Identity-System von einer Bank nutzen, sondern das Ganze ist ja ein Ökosystem. Insofern viel Erfolg an Lissy.
Viel Erfolg an Lissy und vermutlich wird das irgendwann dann auch mit Wero zusammenhängen, nehme ich mal an. Aber da bleiben wir gespannt. Irgendwann werden alle Wege zusammenführen und zu einem werden. Mit diesem sehr unkonkreten Satz würde ich sagen, sind wir fertig für heute, ja, Klaas.
Genau, dann verabschieden wir uns hiermit. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir kommen dann in 4 Wochen ungefähr wieder mit der nächsten Folge zu Dezember. Genau.
Super.
Bis dahin. Tschüss. Tschüss.